jetzt bin ich auch da und der Philipp ist auch da und wir sind alle da und Vögel sind auch immer da. Wie ist es, Philipp?
Tri-tra-trollala, gut zu vögeln,
ist wieder da. Oh Gott, oh Mann. Oh. Wie ist es?
Ja, mir geht's gut, es ist gut. Ich war eine Woche lang krank, jetzt bin ich wieder gut drauf, um nicht zu sagen, Jod, Drupp. Und es macht mir eine Sache zu schaffen. Da muss ich jetzt mal von Anfang an ganz offen drüber sprechen.
Ja.
Wir haben uns aus unterschiedlichen Gründen verabredet, dass wir mal volles Risiko gehen und statt morgens am Nachmittag eine Folge aufnehmen. Und ich habe richtig Angst, dass ich jetzt in mein Nachmittagstief hinein gleite. Hm. Aber das schaffen wir, oder?
Ja, wir schaffen das. Ich finde, man sollte sich jetzt nicht so viel Sorgen darum machen. Wir machen eine schöne Folge und wir sind ja immer morgens am Start. Meistens ist es tatsächlich so, dass nicht nur Gelaber. Und heute sind wir mal in den Nachmittag gerutscht und das tut der Sache auch keinen ab.
Nein. Das ist richtig. Der Vorteil ist, dass ich dafür heute Morgen sehr früh eine sehr große Vogelrunde gemacht habe. Deswegen kann ich, wenn du möchtest, nachher erzählen, was ich alles so gesehen
habe. Mach doch jetzt.
Also das wäre sonst... Soll ich jetzt? Ja. Okay. Entschuldigung. Aber ich wollte auch noch fragen, wie es dir geht.
Ach so.
Sollen wir das nicht erst machen?
Ja, mir geht's gut. Ich arbeite viel. Ich war nicht krank. Aber ja, ich bin hier und ich habe ein wenig Augenschmerzen. Und... Oh. Ja, da ich glaube, ich habe was am Auge. Aber ansonsten, es ist nett und ich habe viel zu erzählen, aber viel zu viel jetzt, um das Ganze in 2 Minütchen abzuhaken. Aber insgesamt ist alles gut.
Okay, gut. Dann, das freut mich, dann gehe ich jetzt in den Morgenreport über, der heute bei mir sehr allumfassend ist, weil ich nämlich um 6 Uhr schon unterwegs war im Sonnenaufgang, ist totaler Quatsch. Es ist bald Hochsommer. Die Sonne stand senkrecht am Himmel um 6 schon. Ich bin losgelaufen und habe eine Vogelrunde gemacht. Und erst war ich melancholisch, weil ich dachte, es ist schon wieder so weit, dass die Gesänge weniger werden.
Ja.
Es wird leiser. Ja. Es ist so. Ja. Da können wir, lass uns nicht um den heißen Brei herumreden.
Ja.
Frühling ist vorbei. Mhm. Es geht mit großen Schritten in den Sommer, was ja auch schön ist, also ist alles wunderbar, aber es gibt wirklich einige Vögel, die gar nicht mehr am Start sind, die wirklich auch nicht mehr singen. Mhm. Aber was mich sehr gefreut hat, ich bin dann um die Ecke gebogen, über einen Feldweg in ein Getreidefeld hinein und ich war umgeben von Massen von singenden Feldlerchen, die sind ja wirklich auch im Sommer noch sehr am Start. Das heißt, der Himmel war voll, ich habe mich gefühlt wie in so einem Fliegenschwarm. Es waren wirklich viele, wahrscheinlich halb so viele wie noch vor 100 Jahren, aber das weiß ich ja nicht. Es waren so viele, der Himmel war voll und vor mir blühten die Mohnblumen und die Kornblumen und da war ich ganz kurz wirklich sehr beseelt. Das war wunderschön heute Morgen. Ja.
Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen bei dir da in der Ecke. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Mhm.
Ja, es ist auch so passend, das ist auch so Brandenburg, es ist so ein weiter Himmel, dann diese Kornfelder, also die Feldlerche ist ja eigentlich ein Prärievogel mal gewesen, also ein Steppenvogel, die mag ja gar keine Bäume und diese Kornfelder, das war wirklich, eigentlich schon fast zu sommerlich für meinen Geschmack, aber es war auch wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. So, und dann ging ich weiter meines Weges.
Aber ganz kurz, habt ihr gutes Wetter heute?
Ja, heute ist richtig schön Sommer. Es soll jetzt wieder durchwachsener werden und ein bisschen regnen, was gut ist. Mhm. Aber es soll irgendwie, glaube ich, okay sein. Okay. Aber immer mal wieder so ein Scheuerchen.
Ja.
Es hat auch nicht viel geregnet in letzter Zeit. Besser als noch, als wir uns zuletzt hörten. Aber so richtig die großen Regenmengen, da warten wir immer noch drauf. Naja, die Feldlerche mag auch kein Regen. Also es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Vogelarten, die Hitze und Sonne und Sommer mögen, dass es denen hier zunehmend besser geht. und wir einige andere verlieren. Also auch die Art, über die wir heute sprechen, der geht es nicht gut, da reden wir nachher drüber, aber auch die mag die Sonne.
Ja.
So, und dann habe ich aber einen Wiedehopf gesehen und da möchte ich kurz drüber reden, weil ich den wirklich dieses Jahr nicht so häufig gesehen habe wie letztes Jahr. Und der ist vor mir hochgeflogen, der war da an Insekten suchen mit seinem langen Schnabel, ist dann so wie ein großer Schmetterling vor mir davongeflogen. Das hat mich auch wirklich sehr gefreut heute Morgen. Also da, ja, da war ich dann auch wieder noch besser gelaunt.
Haben die denn, sind die Jungen da noch im Nest oder sind die schon ausgeflogen?
Ja.
Oder?
Also ich kenne bei mir um die Ecke, also bei mir im auf der Wiese, wo er die letzten Jahre gebrütet hat, ist er nicht. Da war ich erst natürlich traurig. Aber nach drei erfolgreichen Jahren in Folge, ich kann das verschmerzen, es wird seine Gründe haben. Ich kenne die Gründe nicht, vielleicht hätte ich weniger Glyphosat, nein, Witz. Ich weiß es nicht, aber er ist nicht weit entfernt in einem Nistkasten, der auch von mir ist. Also das ist schon alles seine Richtigkeit. Da ist der Wiedehopf und der füttert gerade fleißig. Also man hört die Jungen, wenn sie an den Kasten fliegen. Aber man muss weit weg sein, weil sie sehr scheu sind.
Okay.
Aber ja, also das war eine sehr schöne Begegnung. Und sehr viele Kuckucke oder Kuckucks, was mich auch sehr gefreut hat. Was aber auch ein bisschen vielleicht auch doof ist, dass die jetzt noch rufen. Weil der Kuckuck ist ja eher ein Verlierer des Klimawandels, weil der überwintert ja fast in Südafrika, also sehr weit weg, kommt sehr spät zurück. Und dann sind einige Arten, die seine Wirtsvögel sind, die nur am Mittelmeer überwintern, die sind früher zurück als noch vor 50 Jahren durch den Klimawandel. Das heißt, der Kuckuck kommt zurück und hat überhaupt nicht so viele Chancen, seine Eier in die fremden Nester zu legen. Und es kann natürlich sein, dass jetzt so viele Kuckucks noch rufen, weil die noch überhaupt nicht so richtig zum Zug gekommen sind.
Ja.
So. Macht man sich natürlich direkt, macht man sich direkt wieder Sorgen.
Ja.
Vor lauter Freude macht man sich wieder Sorgen.
Ja.
Aber alles in allem muss ich sagen, eine sehr sommerliche Vogelstimmung, die ich heute Morgen hatte. Genau, also Feldlerchen, Neuntöter, reden wir gleich drüber, Wiedehopf, Kuckuck. Ich habe sehr viele Schafstelzen gesehen in dieser Saison. Da können wir auch mal, die können wir auch mal in unsere Dose werfen.
Ja, absolut. Das ist ja absolut.
Die wunderschöne gelbe Schwester der Bachstelze.
Ja.
Weiß ich auch noch nicht genau, warum ich die so viel gesehen habe. Es ist aber auch immer eine Frage der Wahrnehmung, weil man ja auch immer zu anderen Zeiten irgendwie unterwegs ist und dann ist das Wetter anders und so weiter. Es kann also sein, dass ich letztes Jahr einfach zu den falschen Momenten an diesen Orten war. Aber die Art ist mir jedenfalls auch häufiger untergekommen dieses Jahr.
Hm.
Darüber habe ich mich auch gefreut.
Hm.
So, was ist denn in Köln am Ring los?
Ja, also weil du eben über den Wiedehopf geredet hast, es gibt hier große Neuigkeiten in Köln. Durch meinen Vogelfreund Frank habe ich erfahren, dass auch ein Wiedehopf gesichtet wurde.
Ja, in NRW.
Ja.
Das machte die Runde sogar bis, das schwappte bis in den tiefen Osten.
Ja.
Erzähl mal.
Ist das nicht krass? Ja, da gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Er wurde eben erstmal vermutet, dann gesehen von jemandem, der sich auch auskennt. Also es ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, ob auch ein Foto existiert. Ich glaube schon. Und ich fand das natürlich grandios. Und dann habe ich auch direkt mit dem Frank gesprochen und gesagt, dass ich dich mal frage, ob man vielleicht einen Kasten von dir nach NRW bringen könnte, sodass Wiedehopfen, so heißt ihr ja, auch in NRW vertreten ist. Stell mal vor, wie geil
ein
das wäre.
Ein Außenposten.
Ja,
ja, das wäre super.
Das fände ich so.
Können wir auf jeden Fall machen und das bis nächste Saison organisieren. Jetzt ist ja eh zu spät für diese Brutzeit, aber lass uns das gerne machen, hätte ich richtig Bock drauf.
Ich habe insgesamt...
ich habe Fotos gesehen
davon,
also
genau.
Von irgendwelchen Menschen bei Instagram, genau.
Mhm. Also ich habe insgesamt Lust und werde das auch fürs nächste Jahr viel, viel aufhängen. Ich weiß schon die verschiedenen Gegenden, wo wir aufhängen werden, also für den Wiedehopfen. Und dann war in Köln, habe ich, da würde ich jetzt nichts aufhängen für, aber da habe ich ganz viele Rotschwänze gesichtet und das passt auch zu dem, was du sagst. Es ist eben sehr trocken und der Vogel mag es trocken. Und hier in Köln, also ich habe noch nie so viele Rotschwänze gehört wie dieses Jahr. Es war wirklich irre. An jeder Ecke hört man irgendwo einen Rotschwanz. Und dieses Geräusch, es ist ja also so süß, dieses Knistern, ne,
Knistern,
was wir haben
Knistern,
dazwischen.
Ja, ist ganz
aber ich erzähle jetzt nochmal weiter. Ein wichtiger Vogel, den ich noch nicht erwähnt habe, der mir in letzter Zeit, den ich oft gesehen habe und den ich auch sehr, sehr liebe, ist der Mauersegler. Der ist jetzt gerade viel unterwegs hier in Göll am Ring. Schwört er über unsere Köpfe und da will ich auf jeden Fall für nächstes Jahr auch ein paar Nistkästen aufhängen.
Ja, das ist gut. Habe ich mir auch vorgenommen, noch mehr Nistkästen aufhängen. Ich habe zwar bestimmt 500 gefühlt aufgehängt für alle möglichen Vögel, aber es muss weitergehen. Es muss mehr werden.
Es muss immer weitergehen. Unser Einsatz für die Vögelchen muss weitergehen.
Ja, ist wirklich so.
Ja, natürlich.
Und auch gerade, ich will mir ein Beispiel nehmen an den Gebäudebrütern, an den Berliner Spatzenrittern und will das ausweiten irgendwie auf Gebäudebrüter hier, weil wir haben hier auch so viel weniger Mauersegler. Alle sagen, das sind weniger geworden und das ist natürlich auch in den kleineren Orten und in kleinen Städten, die nicht diese hohen Gebäude haben. Die Probleme sind dieselben, nämlich weniger Altbau, Sanierung und so weiter. Aber wenn es dann per se schon kleinere Siedlungen sind und da sind die Bestände kleiner, dann erlischt ja auch so ein Bestand viel schneller. Ne?
Genau.
Deswegen muss ich da jetzt auch, hier wird auch irgendwie irgend so ein öffentliches Gebäude demnächst neu gebaut, also ich muss einfach da dranbleiben, dass da direkt was drankommt.
Ja.
So. Und das versuche ich, aber es ist nicht immer einfach. Genau. Aber da möchte ich auf jeden Fall auch weitermachen und mehr machen. So, das habe ich mir fest vorgenommen.
Finde ich gut.
Also noch mehr. Es ist, ja.
Ja, ja. Nee, finde ich gut. Und ich denke, jetzt gerade hier in Köln habe ich letztens mit jemandem gesprochen und es gab gerade in den Medien so eine Berichterstattung darüber, dass die Spatzen gezählt wurden in Berlin, die ja zurückgehen. Jetzt ist es offiziell. Wir haben ja lange, lange schon darüber gesprochen und deswegen habe ich ja auch die Berliner Spatzenretter zusammen mit der Claudia Wegwort gemacht, weil wir damals schon dachten, ja, kann ja nur weniger werden und leider ist es jetzt auch offiziell. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, hier in Köln habe ich das Gefühl, dass die Tiere wieder Fuß fassen mehr. Es ist sehr interessant. Ich war ja unterwegs mit dem Frank und wir haben uns hier verschiedene Stellen angeguckt. Und letztens war ich wieder mit ihm unterwegs und da haben wir beide festgestellt, dass auch an Stellen, wo früher nichts war, dass die wirklich vermehrt wiederkommen. Also immer sehr punktuell, aber und auch klein, also kleine Gruppen, aber man hört sie hier und da mehr. Und das ist natürlich auch toll. Also sie wurden verscheucht und langsam, ganz langsam sind sie wieder mehr zu hören. Und ich denke, das liegt auch daran, dass natürlich in Köln diese Sanierungswelle auch viel früher war. Ne? Und die Gebäude sind jetzt natürlich auch dann wieder, wie kann man es sagen, besiedlungsfähiger für die Vögel.
Ja, oder man muss einfach gucken, immer bei diesen Populationszunahmen, Abnahmen allgemein, wo kommt man eigentlich her und was ist der, also von wo ist der, von wo vergleicht man jetzt die Zahlen? Und wenn sich eine Art auf niedrigem Niveau hält und dann wieder zunimmt, dann heißt es plötzlich, es ist eine Bestandszunahme, was aber natürlich grundsätzlich zu hinterfragen ist, weil im Vergleich zu vor 50 Jahren ist es immer noch voll wenig. Ne? Aber das habe ich mit anderen Arten auch hier, das habe ich auch mit dem neuen Töter, über den wir ja heute reden, da denkt man, ach ja schön, der Bestand ist stabil, aber von welchem Bestand gehen wir aus? Von dem von vor 10 Jahren oder gucken wir uns an, was eigentlich möglich wäre?
Ja.
Aber umso besser, dass dann sozusagen, dass die Stadt nicht völlig geräumt ist von Spatzen, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, weil dann kann man davon ausgehen, dass man, also ausgehend von einer Kolonie, können sich weitere entwickeln. Das habe ich immer mit den Schwalben hier bei uns auf den Dörfern. Die Leute sagen immer, wie kann ich den Schwalben ansiedeln? Und ich sage, das ist nicht so leicht. Wenn aber irgendwo eine Mehlschwalbenkolonie ist und wenn es nur 3 Nester sind, dann musst du die hegen, pflegen, vergrößern mit einer Schlammpfütze, mit Nisthilfen, wie auch immer.
Genau.
Weil dann hast du, dann ist noch nicht alles verloren. Wenn aber ein ganzes Dorf geräumt ist und es ist keine einzige Mehlschwalbe mehr da, dann ist das wirklich schwierig. Mhm. Das ist,
Ist ja auch ein Riesenglück. Man kann das ja auch jetzt so ganz realistisch mal, ob ein Vogel sowas erkennt. Da müssen ja ganz viele Faktoren zusammenkommen. dass zum Beispiel
Ja.
jetzt eine Schwalbe oder ein Spatz, auch wenn man da alles für getan hat, überhaupt dieses Gebiet erkennt oder findet. Das,
Ja,
ne?
genau.
Also.
Ja, und gerade Spatzen und Schwalben, um bei den Beispielen zu bleiben, sind ja auch, die leben ja in Gruppen und keine Schwalbe kommt irgendwie aus Afrika zurück und fliegt an irgendeiner Nisthilfe vorbei und denkt sich, ach schön, hier bleibe ich, weil die geht ja auch voll ins Risiko, ne? So, deswegen, also nochmal, wenn ihr Kolonien habt von solchen Gebäudebrütern, dann ist es durchaus eine gute Maßnahme, erstmal zu sagen, die müssen wir jetzt sichern und unterstützen. Und nicht an einer ganz anderen Stelle erstmal Nistkästen hinhängen, sondern auch ruhig ein bisschen Energie reinstecken, die zu ja, sichern und die zu erhalten, die wir haben, weil von da ausgehend können die sich vergrößern.
Ja,
Ne?
genau, auf jeden Fall. Und auch das zu retten, was da ist, macht auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Gerade bei den Tieren jetzt, also nicht denken, ach, hier kann man nichts mehr machen, aber wir versuchen das mal woanders. Ich glaube, da macht es
Ja.
tatsächlich mehr Sinn, dann an die Stellen zu gehen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt in Köln vor, hier wieder Flyer zu verteilen. Und die große Frage, die sich gestellt hat, und da hätte ich gern deine Meinung zu, ist: Wir
Ja.
haben überlegt, weil wir sind ja rumgefahren und die Spatzen sind ja in Wohngebieten hauptsächlich. Und wir haben überlegt, macht das mehr Sinn, diese Flyer zu verteilen, oder ist das sogar gefährlicher, weil die Leute dann wissen, ah, hier sind Vögel, ah, die wollen wir ja gar nicht, und dann was tun. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Was ist denn das Ziel? Ihr seht, in dem Vorgarten sind Spatzen.
Das Ziel ist,
Oder ist es.
erstmal aufzuklären und zu sagen, ihr habt super Glück, ihr habt noch Spatzen, das sind Vögel, die
Ja.
gab es schon immer und wir haben sie sozusagen ausgerottet, aber ihr habt sie hier noch und wir wollen was tun, und wenn ihr Lust habt, ruft uns doch bitte an, wir wollen Nisthilfen aufhängen, wir wollen euch helfen, die Vögel zu unterstützen etc. Also Hilfe und vor allen Dingen
Ja.
Nistkästen anbieten, das ist die Idee.
Und du hast Angst, dass sozusagen die Leute denken, oh, jetzt haben hier irgendwelche Naturschützer das
Genau.
gesehen und bald darf ich hier gar nichts mehr,
Ja, erstmal
oder?
das und auch, oh nee, ich will doch, wie, die sind am Haus eh. Oh nee, da habe ich aber so.
Ja. An das glaubst du, dass sie das nicht wissen, die Leute, wo Spatzen sind? Glaubst du nicht eher, dass die Leute denken, die wissen, dass da Spatzen sind, aber die wissen nicht, dass es was Besonderes ist?
Ich weiß es nicht.
Das glaube ich eher,
Ich
oder?
weiß es
Weiß
nicht.
ich nicht. Ich denke mal drüber nach. Ich kann jetzt nicht so genau sofort darüber dazu was sagen.
Ja,
Weiß ich nicht
ja.
genau. Vielleicht ist besser als Flyer auch irgendwie gucken, ob man direkt Leute trifft im Sommer im Garten oder also im Garten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Situation vor Ort ist. Aber vielleicht so ins Gespräch kommen. Grundsätzlich erstmal ist es gut. Aber
Ja, also das, weißt
ja.
du, was ich bei dem Gespräch immer denke? Dann trifft man vielleicht
Ja.
zwei Leute, dann geben die das dann weiter, vielleicht auch nicht richtig. Und ich weiß nicht, so ein Flyer ist natürlich auch gut an Orten, wo jetzt vielleicht niemand wohnt, aber da ist ein großer Busch und da leben die drin. Und dann hat man in der Nähe dieses Busches, das ist zum Beispiel in Köln oft so, da gibt es einen Busch, da sind dann wirklich 30 Spatzen drin. Und die leben wahrscheinlich hier in der Gegend und gehen da ins Dach rein oder wie auch immer, in irgendeinen Schlitz. Und da dann in der Umgebung diese Flyer zu verteilen, damit die Leute wissen auch, okay, die sind auch, also da würde natürlich auch drinstehen, wie leben die, was brauchen die und so, ne? Dass man da so ein bisschen hilft, dass wenn da was passiert, dass die auch eingreifen und dass die sich da ja auch für
Ja,
einsetzen.
also erstmal würde ich sagen, wenn das ein schöner Flyer ist und das würdet ihr ja machen, finde ich das natürlich erstmal ganz toll. Aber ich verstehe die Bedenken. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Können ja alle gemeinsam, die das hier hören, können ja mal nachdenken und dann uns eine E-Mail schreiben. Weil, ja, das ist doch eine gute Idee. So,
Okay, gut. Also das war noch
erstmal
wichtig.
schön. Schön, dass ihr das macht. Das ist ja ein erster Schritt, dass ihr erstmal guckt und erfasst, wo gibt es die denn noch. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann könnt ihr weitermachen.
Genau, ja, da sind wir gerade. Aber ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es noch einen Spatzen in Köln am Ring gibt.
Ja, sehr gut.
Ne?
Schön. So, wollen wir mal über unseren Tagesvogel sprechen?
Unbedingt. Lass uns mal über den
Oder?
Raubwürger sprechen.
Nein. Wir wollten über den neuen Töter sprechen, Antonia. Auf wen hast du dich denn vorbereitet?
Nein, auf den neuen Töter. Och Mann. Das ist ja unangenehm.
Nee, jetzt sag.
Ja, auf den neuen Töter.
Hast du dich auf den neuen Töter vorbereitet oder auf den Raubwürger?
Auf den neuen Töter, Mann. Aber ich habe den Raubwürger auf gerade hier, deshalb habe ich es abgelesen. Nein,
okay,
neuen
gut.
Töter. Neuen Töter. Und ich muss es leider rausschneiden. Ich werde es nochmal...
Warum?
Nein, ist doch unangenehm. Die Leute denken, was will die Alte? Die hat doch, kann doch gar nicht mehr reden richtig.
Wieso? Du hast dich einfach versprochen.
Ja, okay.
Solange du dich auf den neuen Töter, also solange du jetzt nicht alles über den Raubwürger erzählst, ist doch alles okay.
Nee, werde ich wirklich, ich habe mich wirklich auf den neuen Töter vorbereitet.
Okay, und wieso willst du das jetzt rausschneiden?
Weil es mir unangenehm ist.
Ja gut, dann fangen wir an, nochmal. Also.
Ja gut, dann sage ich nochmal.
Antonia, dann lass uns doch mal jetzt über unseren Tagesvogel reden.
Ja, lass uns mal über den neuen Töter reden.
Der Neuntöter. Warum heißt der Neuntöter Neuntöter? Werde ich immer gefragt. Ich finde, das ist ein außerordentlich blöder Name. Aber was will man machen?
Ja.
Hat ja so seine Gründe.
Ja.
Hast du schon mal einen Neuntöter gesehen?
Ja, ich habe einen Neuntöter gesehen und zwar in Slowenien und in Bulgarien.
Ja, das passt.
Beides Mal also. Auf Dreh, beides Mal auf einem kleinen... mittelgroßen Bäumchen auf dem Ästchen sitzend und in die Gegend schauend. So habe ich den gesehen und
ja.
Die haben ihn auch, glaube ich, sogar aufgenommen in Slowenien. Der ist auch im Film drin. Ganz schöner Vogel.
Ja, bestimmt.
Ja,
Also Osteuropa, Südosteuropa ist auch grundsätzlich etwas dichter besiedelt. Ich meinte ja eben schon, das ist auch eine wärmeliebende Art. Mhm. Kontinentaler mag er auch. Und weil da die landwirtschaftliche Struktur auch noch ein bisschen anders ist als bei uns. Aber es gibt ihn ja auch bei uns. Also ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn sogar bei mir.
Ach, erzähl
nicht,
mal.
Nicht im Garten. Das ist auch kein Gartenvogel. Sondern es ist ein ausgeprägter Vogel des Offenlandes. Mhm. Und unser Offenland, das klingt ja immer so nett, als wäre das Offenland so etwas wie die... Sahelzone oder irgendwie so. Unser Offenland ist ja eigentlich immer gleichzusetzen mit landwirtschaftlich genutzter Fläche. Und deswegen deckt sich sein Lebensraum mit der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Und da ist er sehr anspruchsvoll, weil er angewiesen ist auf Hecken. Mhm. Und er braucht wirklich, wirklich dichte, urwüchsige Hecken mit Wildrosen, Schlehe, Weißdorn und Co.
Ja.
Und die gibt es hier an einigen Stellen noch und das ist total irre, weil man schon aus der Entfernung siehst du, die Landschaft ist intakt oder intakter, wenn dort diese Hecken sind. Man hört es, auf einmal singen die Goldammern, es singen die Nachtigallen, du merkst, ohne dass du es direkt siehst, dass du dich einer Hecke näherst.
Ja.
Und ja, die Hecken sind unfassbar wichtig.
Ja.
Und da sitzt bei uns auch oft noch, das heißt oft, es ist kein häufiger Vogel, aber wenn ich jetzt wollte, könnte ich ihn heute noch entdecken, weil ich ungefähr weiß, in welchen Ecken und Hecken er sitzt. Also es ist ein Vogel, der mir hier sehr präsent ist und es ist einer der letzten, der zurückkommt aus dem Süden Afrikas, also wirklich ein Langstreckenzieher. Mhm. Natürlich mal wieder Hut ab dafür und er kommt immer erst so Mitte Mai zurück und deswegen freue ich mich auch immer besonders, wenn er da ist. Und gleichzeitig ist es so, naja, dann sind sie auch wirklich alle da, wenn der neue Neuntöter da ist.
Ja, genau. Wenn der da ist, sind sie alle da.
Das ist eigentlich ganz lustig. Dann ist es dann ist fast Sommer. Was bei der Art so toll ist, ist übrigens, dass er sehr, er ist wenig scheu. Also man kann ihn, deswegen übrigens gibt es auch unglaublich viele gute Fotos im Internet vom Neuntöter. Wunderschön.
Ja, so schön.
Wie er in irgendwelchen,
ja, absolut.
Ja, wie er dann, er sitzt eben immer, wie du gerade schon gesagt hast, er sitzt gerne so exponiert an einem Ast, der aus einer Wildrose heraushängt. Das ist sein Ansitz, dort jagt er auch von dort. Und er ist aber nicht besonders scheu. Also mir fällt immer wieder auf, wenn ich mich ihm nähere, er fliegt sehr, sehr spät erst weg. Finde ich immer interessant, wie manche Arten das so gar nicht juckt, wenn man kommt.
Ja.
Keine Ahnung, woran es liegt.
Ja, und ich finde auch, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, dass es wirklich ein Vogel ist, so ein bisschen wie der Star, wo es irrsinnig viel zu erzählen gibt. Also also kann man natürlich bei jedem Vogel, aber dieser Vogel hat dann wirklich in jeglicher Hinsicht viel zu geben. Dem
Das
Vogelfreund,
stimmt.
muss man echt sagen. Also
Ja, das stimmt.
abgesehen davon auch, wie du schon richtig gesagt hast, wie er überhaupt aussieht, das ist ja das männliche Tier auf jeden Fall, mit dieser schwarzen Augenbinde, das ist ja eigentlich wie gemalt. Das ist wie so ein Charakter von einem Animationsfilm, finde ich.
Ja,
Oder?
das
Und da
stimmt.
kommt
Es
Jack
ist,
geflogen.
ja,
Und Jack hat immer
ja
dieses
genau.
schwarze Tuch über den Augen, weißt du, so.
Ja, wie so ein Cartoon,
Ja.
also so ein Zorro, so
Ja,
eine
ja,
Zorro-Maske.
ja.
Wirklich wunderschön. Dann dieser rote, also rot nicht, aber dieser
Rostbraun.
kastanienbraune Rücken, deswegen auch der Zweitname Rotrückenwürger. Er kommt aus der Familie der Würger. Ja, und dann diese metallisch grau-blaue Kappe, würde ich sagen. Ist schon eine Erscheinung. Ist wirklich eine Erscheinung. Deswegen auch beliebtes Fotomotiv und in weiten, also in vielen Teilen Deutschlands auch selten. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Art ist, wo man, die man mal eben so überall entdeckt. Ne?
Ja.
Das ist, das darf man jetzt auch nicht sagen. Aber er ist ja in den Regionen, ich habe nochmal nachgelesen, wo er vorkommt, ist der Bestand im Moment recht stabil, aber viel geringer als noch vor 50 Jahren zum
Ja,
Beispiel. Ne?
natürlich.
Was mit der Veränderung der Landwirtschaft zu tun hat, weil zum Thema Hecken, wir reden ja viel über Landwirtschaft, wir reden viel über die Pestizide, über die Überdüngung, über zu viel Gülle auf den Feldern. Über das alles sprechen wir ja sehr viel und sehr häufig. Es gab aber eben auch eine Zeit, wo die landwirtschaftliche Nutzfläche sich vergrößert hat. Da wurden alle Hecken weggemacht. Die nannte man die Flurbereinigung. Also die landwirtschaftliche Flur wurde sozusagen bereinigt. Das gab es überall in Europa, im Ost wie West, und im Osten wurden eben Betriebe zusammengelegt. Und früher hatte man Hecken zwischen den einzelnen Feldern. Die haben das begrenzt. Hecken sind super gegen Erosion. Das heißt, wenn der Wind drüber fegt, sind Hecken gut. Also die Hecken waren auch für den Menschen interessant und wichtig. Die haben auch Tiere teilweise wie Zäune. Wenn du eine Dornenhecke hast, brauchst du keinen Zaun. Dann kannst du da drinnen deine Kühe laufen lassen. Also Hecken waren jahrhundertelang ganz, ganz wichtige Bestandteile der Landwirtschaft. Und dann hat man sie eben weggemacht, weil
Bereinigt.
du natürlich da, wo die bereinigt, genau, man hat die Flur bereinigt, und da, wo die Hecken wuchsen, kann man natürlich jetzt auch noch mal ein paar Quadratmeter mehr anbauen. Und das sind ganz viele Vogelarten, sind da die Leidtragenden. Übers Rebhuhn haben wir schon geredet und so weiter, aber der Neuntöter ist eben eine ausgesprochene Heckenart. Also wo es keine Hecken gibt, gibt es diesen Vogel gar nicht. Das kann man so sagen, ja.
Und wenn man zum Beispiel hier bei uns in die Eifel fährt, da sieht man das manchmal noch, so bei Rohr und so Hümmeln. Das sind alles so Orte, da sieht man in der Landwirtschaft auch immer noch diese Hecken, die eigentlich die Felder
Ja.
miteinander oder voneinander trennen sozusagen. Das sind ja auch Grundstücke
Ja.
meistens, wenn man das so sagen kann. Und
Ja.
die sieht man dann noch richtig. Und da sieht man dann auch die Vögel und man hört es. Und es sind auch fast immer heimische alte Hecken da, also was du gesagt
Ja,
hast,
genau.
Weißdorn oder was auch immer, es ist total schön. Ich
Genau.
habe
Kann man übrigens sich heute auch fördern lassen. Also wenn man Land hat, wenn man irgendwie, also es gibt auch wieder Leute, die das machen. Das ist natürlich viel Arbeit, so eine Hecke zu pflanzen. Die braucht auch manchmal natürlich Jahrzehnte, bis die so groß und dicht ist, wie man sie sich wünscht. Aber es gibt die Möglichkeiten. Ich kenne auch viele Naturschutzstiftungen, die das machen, auch als Ausgleich zum Beispiel für Windparks, Solarparks und so weiter. Muss ja Ausgleich geschaffen werden, und Heckenpflanzungen sind da sozusagen mit im Katalog. Das ist sehr schön zu sehen. Und ich habe tatsächlich auch schon hier vor 10 Jahren Mini-Hecken gesehen, wo ich dachte, mein Gott, das wird ja nie was. Und 10 Jahre sind jetzt schon rum und das sind anständige Hecken geworden.
Ach
Also
gut.
Hecken kann man auch pflanzen.
Und dann lass uns noch mal was zu dem Schnabel des Vogels sagen, weil den finde
Ja.
ich ja so interessant. Das ist ja ein Sperlingsvogel, macht also irgendwie auch Sinn. Und der hat dann eben diesen gebogenen Schnabel, wenn man sich Fotos anguckt. Das ist macht ja auch jetzt mit der Futtersuche oder der Jagd
Ja.
Sinn. Ich habe jetzt gesehen, es gibt im Internet auch ganz viele Bilder mit Neuntötern, die dann Insekten gerade, wie kann man das sagen, bereinigen. Die sind ja,
Zubereiten.
Die ja zubereiten sozusagen. Also total süß, ja. Und die haben sie dann in diesen Schnabel. Und ich zum Beispiel wusste nicht, dass der so gebogen ist, bis ich mich jetzt wirklich damit beschäftigt habe. Aber jetzt macht es natürlich Sinn.
Ja, der hat natürlich, ja, der ist gebogen und hat vorne so eine, fast so wie, wie so ein Zahn.
Ja,
ist also krass. Wie eine, also, genau, also. Ja, der Neuntöter ist eben, gehört zu den Würgern und das sind eigentlich ganz schön harte Vögel. Ja. Die sind nicht zimperlich, die fressen überhaupt keine, also ich habe gelesen, im Winter ab und an mal so ein paar Beeren, aber sonst sind das reine Fleischfresser. Ja. Was interessant ist, weil der Vogel selber ist ja eher so groß wie eine Ammer oder wie ein bisschen größer als ein Spatz, würde ich sagen. Irgendwas zwischen Spatz und Amsel. Also ist schon ein bisschen größer als ein Spatz, aber es ist ein Sperlingsvogel, wie du sagst. Und da ist natürlich dieses... dieser Schnabel, der eigentlich eher wie ein Greifvogelschnabel funktioniert, schon was sehr Besonderes.
Ja, aber es macht dann Sinn, wenn man weiß, dass sie einfach diese Insekten, auch sogar kleine Vögel, Nager, jagen und die dann sozusagen ganz gemütlich, das kann auch wirklich Minuten dauern, dann die Flügelchen abmachen und die Beinchen abmachen und bei Wespen auch den Stacheln und bei Bienen. Und sich da richtig Zeit für lassen und wie sie das machen, ne? Also es sind dann richtig, das sind richtig Jäger. Jäger, richtige Jäger. Das finde ich schon krass.
Und da kommt übrigens auch der Name Neuntöter her. Und das ist, weil wirklich viele immer fragen, warum heißt der so? Die Legende sagt, dass der Neuntöter erst 9 Tiere aufspießt und dann erst anfängt zu essen, zu fressen. Mhm.
Interessant,
also
ne?
9 Tiere tötet. Mhm. Und das ist jetzt nicht so ganz richtig. Es gibt so ein Zitat aus dem Zedlers Universallexikon. Das ist so ein Lexikon aus dem 18. Jahrhundert, sehr alt. Das kann ich auch mal vorlesen. So, und wollen etliche, wie wohl ohne genugsamen Grund, davor halten, es genieße dieser Vogel nichts, er habe den Neunerlei tot gemacht, als wovon er den Namen Neuntöter erhalten haben soll. Altes Deutsch. Der Vogel legt tatsächlich Lager an mit Heuschrecken, aufgespießten Käfern und so weiter. Und das ist natürlich für die Leute damals, in die Landbevölkerung und überhaupt, wenn die dann so um die Ecke kamen und auf einmal waren da überall tote Tiere aufgespießt, da bilden sich natürlich Legenden um so einen Vogel. Ich mag das
ich
ne?
auch. Ja.
Also ich mag das sehr und es gibt auch Berichte oder auch Bilder, wie er zum Beispiel andere kleine Vögel aufspießt, sogar kleine Feldmäuse.
Ja. Und das die ist auch noch entstellt bisschen, sind ein wenig, ne? Hier und da.
Genau. Ja. Genau, und tatsächlich hat er das eben auch auf Stacheldraht gemacht. Stacheldraht wird ja nicht mehr verwendet, also jedenfalls nicht mehr so wirklich. Aber es gab eine Zeit, wo auch viel Stacheldraht verwendet wurde und das fand er natürlich auch super. Da hat er die Stacheln genutzt und hat dann da Mäuse aufgespießt. Ist natürlich schon im ersten Moment etwas grausam, wenn man sowas findet.
Ja. Und, eigentlich aber auch klug.
Aber es ist eigentlich sehr klug. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich total klug und und er mag vor allem, ich habe gelesen, so kleine Mäuse und das alles ist eher in Ausnahmefällen der Fall. Er mag eigentlich große Insekten, also große Käfer, Maikäfer und so weiter. Und wie wir alle wissen, ich will nicht schon wieder hier Betty Downer sein, aber dass gerade die großen Insekten natürlich weniger geworden sind. So, das heißt, deswegen ist dieser Vogel nicht nur durch die Beräumung der Hecken, sondern eben auch durch das Nahrungsangebot in Gefahr, weil er nicht mehr diese großen Käfer hat, jedenfalls nicht in den Massen, wie er das früher vorgefunden hat.
Aber hast du denn schon mal, so Sträucher gesehen, wo dann Insekten aufgespießt waren?
Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen.
Okay.
Und
also Vorratsplätze
ich weiß auch gar nicht, ob die
sind das ja eigentlich. Ne?
Genau, Vorratsplätze. Genau, ich weiß auch gar nicht, ob die das immer machen. Keine Ahnung. Aber ich habe das noch nie gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der macht das auch angeblich immer in der Nähe des Nestes. Und ich krieche jetzt auch nicht so richtig tief in die Hecken rein. Man will ja auch niemanden stören. Mhm. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich glaube tatsächlich, dass das früher öfter gefunden wurde, gerade vor allem über den Stacheldraht, den ich gerade gesprochen habe, dass dann sozusagen die Landbevölkerung, die da irgendwie mit den Kühen und mit den Viechern unterwegs war, dann diese, diese Vorratskammern gefunden
ja,
hat.
Ja, aber genau. Sie machen es nicht an den Nistplätzen selber oder an dem Nistbusch selber, sondern in der Gegend davon, ne? Dass es da in der,
im Revier,
genau. Dass es so nah da dran
im
ist.
Im Revier.
Ja, ja, ja. Ich hätte das ich würde das schon echt gerne mal sehen. Es gibt natürlich Fotos und so. Aber ja, ich finde den Vogel wirklich super interessant. Es ist ja auch echt klug zu sagen, okay, wenn es jetzt mal regnet 3 Tage, habe ich hier meinen Vorrat angelegt. Und Weibchen und Männchen, glaube ich, ne, sind ja beide dann und können sich da bedienen. Das macht ja eigentlich total Sinn, ne? Auch wenn die Jungen dann, dann da sind und so. Aber es muss natürlich auch eine gewisse Größe gefunden werden, wenn man so winzige kleine Fliegchen findet. Die können natürlich wahrscheinlich auch nicht aufgespießt werden, abgesehen mal davon, dass sie jetzt nicht im Jagdspektrum drin sind. Aber ist natürlich dann ein bisschen schwieriger.
Ja, die würden auch schnell verrotten. Ich habe noch eine Sache vergessen, und zwar beim Aussehen. Wir haben eine Farbe unterschlagen, fällt mir gerade auf. Und zwar finde ich, wenn man sich die Bilder mal genau anguckt, dass er ja auch, die Unterseite ist ja, hat auch teilweise so einen pastellrosanen Stich.
Woher kennen wir das? Das hatten wir schon mal. Welcher war das, der Stieglitz, der diese Farbe auch hat?
Nee, ich finde, die Türkentaube hat das manchmal.
Ja, genau, Türkentaube, ja.
Hm? Ja. Das ist dieses...
sehr schön.
Ja, dieses hellgraue, was aber in so ein Rosa abdriftet. Und das in Kombi mit dieser blauen Kappe, das ist schon...
Toll,
also,
toll.
Das ist schon wirklich eine Erscheinung. Ich weiß, wie ich meinen ersten Neuntöter irgendwann mal im Urlaub in Schleswig-Holstein gesehen habe, in so einer schönen Marschlandschaft. Und dass ich da auch, dass mir da der Atem stockte, weil ich so aufgeregt war. Und als er dann nicht wegflog und ich ihn dann so lange beobachten konnte, das werde ich... nie vergessen, das war wirklich ganz, ganz toll, weil ich dachte damals, den Vogel wirst du nie wiedersehen, weil der in meiner Kindheit auch nicht präsent war. Dass ich ihn jetzt hier sehe, umso schöner.
Das ist echt schön.
Aber was ich auch krass finde, ist, es gibt so eine Umgehungsstraße bei uns, so eine Schnellstraße, und die haben ja so Auffahrten, so wie Autobahnen auch, und in der Mitte sind ja manchmal so kleine Tümpel oder irgend so ein Buschwerk, du weißt, was ich meine. Und hier gibt es eine Stelle, wo da an einer Auffahrt auf dieser Umgehungsstraße immer ein Neuntöter sitzt, in diesem Gebüsch. Und einerseits freue ich mich, weil ich den immer sehe. Andererseits denke ich, du armes Schwein, bist so weit zurückgedrängt aus deinem ursprünglichen Lebensraum, aus der offenen Landschaft, dass du deinen kleinen Dornbusch hier mitten auf dieser Auffahrt nur noch findest. Also das ist oft so, dass die eben dann an so Autobahnböschungen oder so auch sitzen, weil da eben nicht gewirtschaftet wird, weil da eben nicht das Land genutzt wird. Ja. Ne? Das ist leider so.
Ja, das ist wirklich, ich kenne das so gut, und das ist, it's just heartbreaking. Und man denkt so, dann müssen wir es auch abschließen, das Thema, aber der Mensch nimmt einfach so viel Platz. Es ist... Ja, es ist manchmal wirklich traurig. Vor allen Dingen, wenn man solche Vögel sieht, genau.
Ich hoffe immer, ich habe so ein bisschen Hoffnung, ich glaube nicht mehr in meinem Leben, aber dass dieses Heckenthema, das wird schon von den Naturschutzverbänden und so, also ich erinnere, also sehr gepusht, und ich erinnere mich auch sogar an meine Schulzeit, wo schon gesagt wurde, Hecke ist wichtig. Es war damals schon Thema. Und durch den Klimawandel und so weiter, es gibt auf jeden Fall viele Bestrebungen, dass man wieder vermehrt Hecken pflanzt, um eben auch die Felder vor dem Wind zu schützen. Wenn es nie regnet, ich sehe das ja hier, dann pfeift der Wind darüber, trägt Dürre die ganze auch. Erde weg. Genau, wegen der Dürre, da sind Hecken so wichtig. Aber das Problem ist, der Mensch, der heute eine Hecke pflanzt, der hat da nicht mehr viel von. Und der Mensch ist so, der will nicht, der will jetzt, am Ende des Jahres will er den Lohn seiner Arbeit haben. Und das ist das Problem. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass irgendwie weiterhin diese Hecken auch gefördert werden. Und da kann sich auch jeder mal erkundigen, weil auch Wegbepflanzung und so weiter, Wegränder, auch Menschen, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten, jeder Mensch findet Hecken schöner. Landschaften mit Hecken sind schöner. Mhm. Du gehst da lieber spazieren. Das ganze Landschaftsbild ist viel schöner. Und diese Wildrosen oder vorher noch die Schlehen, Weißdorn, wenn das hier im Frühjahr blüht, das ist so wunderschön. Also da kann man sogar was von haben, wenn man Vögel hasst.
Ja, das stimmt.
Also es ist wirklich einfach nur eine Aufwertung der Landschaft. Ja. Und ich hoffe so, dass das immer mehr Leute einsehen und sehen, dass man wieder zurück zur Hecke kommt. Das wäre wirklich sehr wünschenswert.
Ja, das wäre wirklich wünschenswert. Und ich wollte auch noch sagen zu deinem Einwand da, dass wir Menschen immer gerne schnell was sehen, schnellen Erfolg sehen etc. Das ist ja überhaupt im Allgemeinen ein Problem bei der Nachhaltigkeit. Einfach, dass man vielleicht Sachen macht, die jetzt erstmal fürs Auge gar nichts verändern, ne? Sondern ich sehe das auch in Gärten, wenn dann gesagt wird, ja, ich will da einen Wildblumen oder ein Wildbeet oder einen naturnahen Bereich schaffen und dann versucht man das eine Saison und dann kommt aber nicht dabei rum, was man eigentlich will und in der nächsten Saison wird wieder alles platt gemäht. Das sehe ich so oft und dann frage ich, warum macht das doch mal weiter? Nee, da ist ja nichts passiert, ist ja nichts gewachsen. Ist ja nichts so, dass man einfach mal ein paar Jahre oder sogar länger einfach das mal der Natur mal so den Lauf lässt, das würde ich mir wünschen. Und
genau. Und deswegen finde ich aber gut, dass diese Heckenpflanzungen jedenfalls hier in der Region, wie gesagt, Teil von vielen Ausgleichsmaßnahmen sind. Das sind dann nämlich, das sind dann keine Privatleute, ungeduldige Privatleute, die, sondern es ist eben dann finanziert. Die Politik entscheidet dann, hier kommt eine Hecke hin und dann darf das auch 10 oder 20 Jahre dauern. Und das finde ich gut und ich hoffe, dass das weiterhin so gehandhabt wird.
Ja, let's see. Let's see mit der neuen Regierung, was da passiert. Drücken wir alle die Daumen, dass
wir drücken die Krallen.
Wir drücken die Krallen, dass nicht alles dem Bach runtergeht. So, aber also ich wollte noch eine Sache einwerfen. Haben wir zusammen den Vogel nicht in Albanien gesehen?
Es kann sein, auf einer Leitung? Ja, stimmt. Ja. Öfter sogar auf einer Leitung, glaube ich.
Weil ich kann mich erinnern an diesen Moment, wo du und ich, also natürlich waren noch unser Team mit dabei, da lang gefahren sind und du hast geschrien, da war ein Neuntöter.
Geschrien?
Du hast geschrien. Und dann sind wir auch ausgestiegen und haben mit geguckt. Und ich glaube, ich habe ihn auch gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Neuntöter war.
Ja, das kann gut sein, weil mir kam, als du es gerade sagtest, auch sofort dieses Bild in den Sinn mit der Leitung. Genau. Ist hier übrigens auch oft so. Ja. Es gibt ja hier im Osten auch noch Leitungen an manchen Stellen, also die hohen Überlandleitungen meine ich nicht, sondern so kleinere. Und wenn die sozusagen ins platte Land gehen und da, das nutzt er sehr gerne als Sitzwarte sozusagen. Und von dort guckt er dann, ob da irgendwo ein fetter Käfer rumfliegt. Genau, und diese Leitungen sind ja da auf dem Balkan noch viel verbreiteter. Genau. Und da sitzen die. Ja, richtig. Hast du richtig erinnert?
Habe ich richtig erinnert. Sehr gut. Ne?
Ja. Genau. Das stimmt. Ein Ansitzjäger. Deswegen auch so auf Zaunpfählen oft und so weiter. Und ich habe gesehen, und die Vermutung hatte ich übrigens auch schon vorher, aber ich habe es nochmal nachgelesen, dass die Reviere auch nicht besonders groß verlassen. Also wenn das Weibchen brütet, dann ist das Männchen immer in der Nähe und sitzt dann auch täglich auf seinem Zaunpfahl. Das ist genau, das ist natürlich auch schön, weil also für Menschen, die uns ja gerade zuhören, die diesen Vogel vielleicht mal beobachten wollen oder so, da besteht dann eine Chance. Also wenn jemand sagt, da und da ist ein Neuntöter und der kennt diesen Zaunpfahl, dann besteht die Chance, dass der Vogel auch da ist. Und ich kann das bestätigen, meine Neuntöter, wie der von der Autobahnauffahrt gerade, Umgehungsstraße oder auch die anderen, die sind wirklich jetzt zu dieser Jahreszeit sehr treu, sitzen die immer auf demselben Ast.
Ach Gott, genau. Ja, siehst du, dann kann man die ja da beobachten. Das ist ja auch vielleicht ein Grund, warum es so gute Fotos gibt, ne? Dass man immer wieder
sehen und das dann... Genau. Ja. So.
Ja.
Hier wird noch was. Ich habe noch was zum Brutverhalten. Eine Kleinigkeit.
Sehr gerne, erzähl mal. Ja.
Ja, weil man wüsste ja eigentlich gar nicht auf den ersten Blick, wenn man sich den Vogel so anguckt, wie der brütet, was der für ein Nest baut. Mhm. Und der baut eigentlich so ein Nest wie eine Amsel in der Hecke. Ja. Das ist auch schon meine ganze Geschichte. Aber ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie interessant. Ich weiß nicht, was für ein Nest ich ihm zugetraut hätte. Das irgendwie nicht. Das ist irgendwie auch so.
Ich hätte jetzt schon gedacht, weil er so nah am Busch und am Strauch ist, dass er da auch in der Nähe nistet. Hätte ich jetzt schon vermutet.
Ja, im Busch, aber das ist ja wirklich so ein Napfnest wie eine Amsel und dann mit Federchen auskleidet und so. Weiß nicht, ich hätte den auch so badass irgendwo in einem Erdloch oder so vermutet. Aber ist ja egal. Also ich weiß, dass er so brütet. Ich finde es auch gut, dass er so brütet. Aber ja, der ist irgendwie so... ja, manche Dinge passen jedenfalls nicht zusammen, in meiner Wahrnehmung. Ich kann ihn nicht gut einordnen und ich glaube, ich bin ja ein kleiner Spießer und will immer, ist das jetzt ein Sperling, ist das jetzt
was
ein Raubvogel, ja, genau. Ein Greifvogel, was ist der eigentlich?
Ja.
Und der baut aber ein schönes, gemütliches Nest in den Dornen. Also Dornen sind wirklich sein Thing.
Ja. Genau. Und das passt wiederum dann wieder auch sehr gut. Und mir geht es auch so, ich dachte auch, der sieht, erinnert mich so von der Art, wenn er da rumsitzt, auch manchmal schon fast wirklich, wie gesagt, an einen Greifvogel, irgendwie einen Sperber oder so. Also sehr interessant. So, jetzt werde ich ihn mal abspielen, dass man ihn mal hören kann, oder? Das haben wir ja auch noch nicht
gemacht. Er singt übrigens ganz selten und ganz zart und fein. Also ich bin gespannt. Mach mal.
Ich hätte mir ihn ein wenig krächziger vorgestellt, aber er hat ein feines, kleines Stimmchen.
Das stimmt. Und er ist tatsächlich, man hört ihn super selten singen. Er singt nur, wenn er zurückkommt aus dem Winterquartier, dann singt er. Dann singt er auch ein bisschen lauter, wenn das Weibchen kommt. Und wenn dann die Verpaarung stattgefunden hat, ist erstmal wieder Ruhe. Mhm. Das heißt, es ist wirklich eine Art, die sich nicht über den Gesang definiert. Andere Vogelarten, die hört man ja andauernd, man geht durch die Gegend, ich höre andauernd Goldammern heute Morgen auch wieder, sehe sie aber nicht. Und beim Neuntöter ist das wahrlich nicht so.
Ja. Genau. Und die Goldammern sind übrigens auch mögliche Opfer vom Neuntöter, habe ich gesehen.
Ja, das habe ich auch gesehen, dass sie bis zur Größe einer Goldammer, das ist also die eigene Körpergröße, das ist schon krass.
Oder?
Ja. Ja, ich sag ja, ist ein absoluter Badass.
Ist ein Badass.
Genau. Es gibt übrigens noch viele andere aus der Familie der Würger, der Raubwürger. Den behandeln wir bestimmt nochmal, weil der ein häufiger Wintergast bei uns ist. Das ist ein naher Verwandter, aber es gibt wirklich viele Arten auf der ganzen Welt und auch in Europa gibt es noch verschiedene. Mhm. Es gibt auch einige, die sind in Deutschland ausgestorben. Die gab es hier auch noch bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts. Aber ist auf jeden Fall eine sehr große Familie auf der ganzen Erde, die überall so ihre Arten hat, die dann den Schwerpunkt da haben. Und bei uns ist der Neuntöter auf jeden Fall der häufigste Würger in Mitteleuropa. Bis nach Schweden hinauf, aber dann wird es ihm zu galt.
Der Würger.
Genau.
Der Würger. Ja, genau. Ja, gut, das ist doch schön und ich hoffe, irgendwann werde ich ihn dann auch hier in NRW sehen, wo es genau keine Hecken mehr gibt. Nein, Quatsch. Aber nein, das stimmt auch nicht.
Ich glaube, nee,
das, ich hatte ja auch eben gesagt, in der Eifel gibt es durchaus Gebiete, wo ich mir den Vogel vorstellen könnte. Und ich bin on the lookout weiterhin. Und jetzt würde ich mal kurz einen Übergang machen zur Musik. Außer du sagst, es gibt noch eine wichtige Sache, die du besprechen möchtest.
Ja, nee, es gibt noch eine traurige Sache, letzte traurige Sache. Der Vogel ist in Großbritannien ausgestorben.
Ach.
Und finde ich bemerkenswert.
Ja.
Bis in die 80er Jahre gab es dort noch welche und ich finde das bemerkenswert, vor allem weil wir ja Großbritannien eigentlich mit dieser kleinstrukturierten Landschaft, Landwirtschaft und Hecken in Verbindung bringen.
Ja.
Die Gründe sind nicht ganz geklärt, es ist aber so, wie es ist und es kann tatsächlich dann auch wiederum mit den großen Insekten zusammenhängen, weil die Hecke alleine ist nicht alles.
Ja.
Die Hecke alleine ist eben nicht alles. Wenn du große Insekten brauchst, die sind eben eher wärmeliebend, also ich spreche hier von Heuschrecken und Grillen und das alles. Und da ist ja ein atlantisches Klima, viel Regen und so und die Art oder Würger im Allgemeinen, also mögen es eben dann doch etwas stabiler und wärmer. Das wäre eine Erklärung, aber natürlich schlimm, weil es eigentlich eine ganz häufige Art in der britischen Landschaft war, bis in die 50er, 60er Jahre. Und wie gesagt, die letzten sind dann in den 80er Jahren dort verschwunden.
Krass.
Und das ist natürlich traurig. Und ich komme darauf, das zu sagen, weil Musik, wo wir ja jetzt hingehen, oft ja auch aus Großbritannien kommt. Und genau, ich ja, etwas geschockt war über diese Nachricht, dass es den dort nicht mehr gibt. Mhm. Gerade in dieser großen Birding-Nation Großbritannien, da gibt es bestimmt einige, die darüber sehr, sehr traurig sind.
Aber da wäre auch interessant, wie die Population davor war. Und das könnte auch echt so sein, wie du es damals, also auch bei den Staren, wie wir drüber geredet haben, dass einfach die Population irgendwann zu wenig Individuen waren, um das aufrechtzuerhalten. Ne?
Ja, genau. Und gleichzeitig, um es mal ein positives Beispiel zu nennen, er breitet sich langsam Richtung Skandinavien aus. Also das ist bei vielen Arten im Moment zu beobachten. Ja. Also diese wärmeliebenden Arten, die jetzt plötzlich in Südschweden oder in Mittelschweden vorkommen, weil dort eben Bedingungen sind, wie sie vor 100 Jahren in Norddeutschland waren. Ne? Und das merkt man dann eben. Das heißt, es gibt so eine Verrückung und das ist beim Neuntöter auch festzustellen. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, gut. Es wird auf jeden Fall da noch viele Verschiebungen geben in dieser Richtung, auf jeden Fall, durch die Klimakrise. So, aber ich habe jetzt kein englisches Lied oder keine englische Band rausgesucht, sondern eine amerikanische. Und zwar kennst du Lynyrd Skynyrd?
Nein. Habe ich noch nie gehört.
Interessant. Oder nee, eigentlich verständlich. Also die Band gab es nur bis 1977 und das kann ich so ganz klar sagen, weil die Band oder die meisten der Band 1977 einen Flugzeugabsturz hatten und ich glaube drei Mitglieder der Band gestorben sind. Also richtig krass und die waren sehr bekannt. Die haben unter anderem das Lied gesungen Sweet Home Alabama. Das kennst du, ne?
Ja gut, das kenne ich, aber das wurde auch 600 Mal gecovert.
Genau,
ne?
Aber sie sind...
Glaube ich, von vielen Leuten.
Ja, also die machen die sind die Originals und haben Sweet Home Alabama, dafür sind sie bekannt geworden. Waren auch davor schon bekannt, kommen aus dem Süden der USA und wie gesagt, damals, ich glaube, das war im Oktober 77, sind die in Charterflugzeug und wollten, ich glaube, nach Louisiana oder so fliegen und dann ist die Maschine abgestürzt und es war wohl interessanterweise auch wirklich so, dass der Pilot schuld war, weil der nicht genug Sprit hatte. Und also richtig, richtig schlimm. Und das Lied, was ich aber heute spielen möchte, ist, ich glaube, von dem ersten Album und zwar 1973 und das heißt auch Pronounced Lynyrd Skynyrd, also da haben sie mal erklärt, wie sie heißen und wenn ich mich richtig erinnere, heißen die so, weil die waren in der Highschool zusammen und die hatten einen Lehrer, der denen verboten hat, lange Haare zu tragen und dann haben sie die Band nach diesem Lehrer benannt. Weil sie alle natürlich lange Haare hatten, ne, in der Zeit. Genau, und auf diesem Album ist ein Lied, das heißt Free Bird, das ist sehr schön. Ich habe mich selber gewundert, dass ich es davor noch nicht gespielt habe. Es war nicht mal auf der Liste drauf, ist aber ganz bekannt und es war auch der erste Hit von dieser Band. Und den spiele ich jetzt. Und bevor ich das tue, müssen wir vielleicht noch ziehen. Ne? Soll ich mal die Dose holen?
Ja, mach
einen
mal.
Moment.
Hol doch mal die Dose.
Ich hole die Dose.
Ich überlege gerade, ob wir überhaupt ziehen müssen oder ob wir schon wissen, was unsere nächste Folge ist.
Warum sollten wir das wissen?
Okay, na, kein Problem. Ich bin ja jetzt im Urlaub und danach haben wir doch eine Veranstaltung.
Ah, verstehe.
Dachte ich, wo wir ja schon die...
das können wir eigentlich dann auch sagen, oder?
Weil ich glaube, also wenn ich jetzt so laut nachdenke, glaube ich, dass das relativ bald nach meinem Urlaub ist. Und dann haben wir eigentlich die Art schon gezogen für diese
Veranstaltung. Genau, dann können wir das ja jetzt sagen.
Oder?
Ja, das sagen wir jetzt.
Sehr gut.
Wir freuen uns ja auch.
Ja, es gibt einen Live-Podcast von uns im Naturkundemuseum. Das Naturkundemuseum Berlin hat uns eingeladen.
Super.
Und an all unsere Instagram-Follower, demnächst wird es ein Gewinnspiel geben, denn es können einige von euch dabei sein. Oder meinetwegen könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, alle, die uns zuhören, dann kommt ihr auch mit in den Lostopf,
ja,
oder?
Ja, natürlich.
Habe ich jetzt mal so spontan entschieden.
We don't discriminate.
Nein, schreibt uns eine E-Mail, bitte. Und ansonsten demnächst bei Instagram. Und da wird es eine Folge geben über die Blauracke.
Ja, freue ich mich drauf.
Die auch einige Gemeinsamkeiten hat mit dem neuen Töter. Nämlich sitzt sie auch gerne auf Leitung und sucht nach großen Käfern, wenn es noch welche gibt.
Und ist auch arm dran. Genau, ja.
Ist auch arm dran, genau. Genau, aber da freue ich mich sehr drauf, auf die Veranstaltung sowieso, aber auch auf die Folge und auf den Vogel und auf alle, die dort mitmachen wollen. Schreibt uns eine E-Mail, es gibt ein paar Plätze zu gewinnen im Publikum und genau. Und auch ansonsten könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben, das wisst ihr.
Da freuen wir uns. Okay, dann kommt jetzt hier Free Bird von Leonard Skinnerd. Und also machet Jod und wir sehen uns ganz bald.
Danke.
Und für alle, die noch Interesse haben, es gibt in Berlin ein weiteres Event, übrigens am 24. Juni für das Tempelhofer Feld.
Stimmt.
Auch ganz wichtig, finde ich, zu erwähnen, wenn ihr Interesse habt, wir informieren euch über Instagram oder ihr schreibt uns eine E-Mail und wir schreiben euch zurück. Das ist auch am 24. Juni, finde ich, ein super Kurs. Das Tempelhofer Feld muss gerettet werden, das soll natürlich bleiben, soll nicht bebaut werden und da setzen sie sich für ein und wir unterstützen das. Ne?
Wollte ich nur noch wir mal sind sagen. Auch vor Ort.
Genau.
Und jetzt, wo du sagst, ich habe es total vergessen, auf dem Tempelhofer Feld brütet auch der neue Töter.
Ach Quatsch.
So nämlich.
Ach krass.
Ja, ja, doch.
Meine
doch,
Güte.
Der ist der Brutvogel.
Ja, was für ein Übergang.
Ja.
Also, 24.
Was
Juni sind wir am Tempelhofer Feld, am Nachmittag machen eine Führung und danach sind wir im Naturkundemuseum. Und jetzt kommt erstmal Free Bird von Leonard Skinnerd und Maradiot.
Tschüss, Antonia.
Tschüss.
Liebe Grüße nach Kölle.
Tschüss.
Tschüss.
Shit.